Genau, Lili, ich habe die Woche war alles ziemlich voll und ich habe dann auch überlegt, oh, was ist dran für heute, für die Predigt, und ist ja so quasi noch so ein kleiner Zwischenschritt, bevor das nächste Semester dann am Sonntag beginnt. Und dann hat mir Gott ein Thema aufs Herz gelegt, wo ich die letzten Monate schon immer wieder drüber nachgedacht habe. Und zwar ist das Thema Glaube. Das Thema Glaube, du lachst, warum lachst du?
Ja, cool.
Das
kann ich brauchen.
Kannst du gebrauchen, Amen, wir alle. Und ich habe das Thema heute mal genannt, Glaube, der Gott in Aktion bringt. Glaube, der Gott in Aktion bringt. Und dieses kleine Wort Glaube, das kommt über 500 Mal in der Bibel vor. Ich habe nochmal nachgeschaut, 39 Mal im Alten Testament und 466 Mal im Neuen Testament, also in diesem kleinen Teil, gerade auch in dem neuen Bund, in dem zweiten Teil, ist es ein ganz, ganz zentrales Thema, das Thema Glaube. Und ich merke immer mehr, wie Glaube wirklich so ein Schlüsselthema auch ist in Nachfolge und in dem, worum es eigentlich geht. Ja, wir sagen ja, wir glauben an Gott. Viele Menschen glauben an irgendwas, ne? Glaube ist so ein Begriff, der auch säkular gebraucht wird. Aber auch gerade für uns als Christen ist das, wie gesagt, im Neuen Testament 466 Mal wird das Thema Glaube erwähnt, ist ein ganz, ganz zentraler Begriff. Und ich möchte heute mit uns ein bisschen darüber nachdenken, was es so mit diesem Glauben auf sich hat. Und erstmal eine Frage so an euch, welcher Bibelvers oder welches Zitat aus der Bibel fällt euch vielleicht spontan ein zum Thema Glaube? Ich habe gesagt, also aus 466 könnt ihr jetzt einen Vers euch aussuchen. Ja, aber fällt euch gerade ein Vers ein, wo ihr sagt, ja, das ist so ein Vers, der spricht über Glaube.
Glaube versetzt Berge.
Ja, Jesus hat das gesagt. Ja. Genau, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, versetz dich ins Meer und er wird es tun. Genau, sehr gut. Okay.
Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist das Größte unter ihnen.
Mhm. Paulus spricht darüber, genau. Über Glaube, Liebe und Hoffnung, genau.
Jawohl. Was ist Glaube?
Was ist Glaube?
Also Glaube ist das, was man nicht sehen kann. Also ich weiß nicht ganz auswendig.
Sehr gut, da kommst du schon zu der Definition. Sprechen nachher nochmal drüber. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man sieht. Genau, damit beginnt das Kapitel 11.
Was man nicht sieht,
das habe ich gesagt. Was man sieht. Okay. Sorry, genau, was man sich nicht sieht.
Wir rufen die Dinge, die noch nicht sind, als wären sie schon.
Genau, ja, es gibt verschiedene Übersetzungen, oder wie dieser Vers genau übersetzt wird, Hebräer 11,1, genau, sowieso ein sehr spannendes Kapitel, weil da geht es nämlich um die Glaubenshelden und Glaubensheldinnen, komme ich nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, wo ganz bewusst nämlich auch über diese Leute gesprochen wird, die einen besonders starken Glauben hatten. Okay, fällt euch noch einer ein?
Ja, ich glaube, hilft man Unglaube.
Richtig, die Jünger haben gesagt, Jesus, wir glauben an dich, aber irgendwie ist doch immer noch so Unglaube in unserem Herzen. Hilf uns mit unserem Unglaube.
War das nicht der Mann, der ein Kind geheilt werden sollte? War das? Der zu Jesus kommt und sagt,
ich glaube, das ist mein Unglaube.
Okay. Das war die Antwort darauf, ob ich etwas kann. Dem Glauben ist kein Ding unmöglich.
Okay.
Und dann war das die Antwort von dem, ne?
War dann es gibt beides, ne? Also, ja, ich kann mich auch an die Jünger erinnern.
Ich glaube, ja, ich
also, nähere uns den Glauben, als Jesus gesagt hat, irgendwie, dass man seine Frau nicht verlassen darf. Haben sie gesagt, nähere uns den Glauben.
Ja, also ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher.
Ich glaube, so eine Stelle war, das konnte
welche Stelle das. Also ihr merkt schon, überall ist das Thema Glaube, ich bin jetzt auch nicht 100% sicher.
Stimmt,
aber ich dachte auch, dass die Jünger das mal gesagt haben. Aber genau, wie gesagt, da ist genau diese Spannung von, ja, eigentlich glaube ich, aber irgendwie ist doch irgendwie noch ein bisschen Unglaube da. Kai hat noch einen.
Es gibt noch eine, solchen Glauben habe ich in ganz Samaria nicht gesehen. Ich glaube, wo er zu dem Römer sagt, zum römischen Hauptmann, der kommt und er sagt, alle seine Dienstleute ist quasi krank.
Ja.
Und er kommt zu Jesus und sagt, mach ihn heil.
Das ist eine gewaltige Aussage.
Nur ein Wort.
Richtig, der römische Hauptmann, der kommt zu Jesus und sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und dann sagt Jesus, so ein Glaube, du hast eigentlich einen Heide, einen Römer, ne, der die Augen, glaube ich, war aber kein Jude, sagt, da habe ich in ganz Israel noch nicht gefunden. Das ist eine starke Aussage, genau. Was mir noch eingefallen ist, Jesus sagt immer wieder, dein Glaube hat dich geheilt. Finde ich interessant. Ne? Jesus sagt nicht, das Gebet hat dich geheilt oder Er sagt auch nicht, Gott hat dich geheilt. Natürlich letztendlich ist es Gott, der heilt, aber er sagt ganz oft, zum Beispiel zu der blutflüssigen Frau an dieser Stelle, dein Glaube hat dich geheilt. Ne? So. Also Glaube hat eine enorme Kraft. Oder alles ist möglich, dem, der da glaubt, hat Jesus gesagt. Ne? Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Ja. Es gibt aber auch genau das Umgedrehte. Und zwar finde ich es interessant, Jesus ist ja da in Nazareth und dann heißt es dort, Jesus konnte in Nazareth keine Wunder tun, weil er keinen Glauben fand. Also auch der Umkehrschluss, wo kein Glaube ist, sind Wunder nicht möglich. Ne?
Er sagt auch, hättet ihr mehr Glaube, sagt er ja ganz oft zu
Jüngern auch, genau, Jünger werden oft getadelt wegen ihres Unglaubens. Nicht, weil sie was falsch gemacht haben, interessanterweise, sondern oft wegen ihres Unglaubens. Er sagt, ihr Kleingläubigen, da merkt man auch, der Glaube hat irgendwie eine Dynamik. Ne? Also er kann klein sein oder groß, ne? Kleingläubigen, so bezeichnet er das hier. Oder dann heißt es, die Jünger konnten den Dämon nicht austreiben, weil sie keinen Glauben hatten. Ne? Auch hier wieder, der Glaube ist ein Thema. Und dann ein letzter noch, was ich auch interessant finde, die Bibel sagt, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, wer das sagt, aber mir kam dieser Vers in den Kopf, da heißt es, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich glaube, das steht auch im Hebräerbrief, aber ich bin mir gar nicht ganz sicher. Also, das Thema Glaube ist ein ganz zentrales Thema in der Bibel. Und was ich interessant finde, ist, der Glaube oder Glauben in unserem Leben hat eine dynamische Größe, würde ich mal sagen. Ne? Also, wir fangen alle an, als Babychristen, und da ist vielleicht noch ganz wenig Glaube da, aber das Ziel ist, dass Glaube wächst, ne? Dass Glaube sich entwickelt, dass Glaube stark und unerschütterlich wird in unserem Leben. Und ich weiß nicht, in der Apostelgeschichte ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen, zum Beispiel, wo das Thema Glaube oft erwähnt, oder auch wo diese 6 Diakone dann gewählt werden, da hieß es immer, ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geist und so. Ne? Da wird es auch immer wieder erwähnt, also dass es da eine Dynamik gibt. Und ja, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, vielleicht so wie so ein Baum, ne? Der wächst aus einem kleinen Samen, wächst ein Baum, der ist ganz zerbrechlich und wackelig und irgendwann entsteht da, vielleicht steht irgendwann mal so eine große, dicke, fette Eiche, die fast kein Wind mehr umbläst. Und so will auch unser Glaube sich entwickeln, der soll wachsen, der soll standhaft werden und richtig feststehen. Und ich persönlich merke immer mehr, Erfahrungen, Glaubenserfahrungen, Erfahrungen mit Gott sind der Schlüssel, sind enorm wichtig und es ist das, was unser Glaube erbaut, was ihn stark macht. Ne? Also es ist nicht so stark die Information, ja? Das, was ich alles weiß, sondern das, was ich erlebt habe, ne? die Erfahrung mit Gott. Und deswegen fand ich das letzte Wochenende auch so stark. Wir haben so viel erlebt, wir haben prophetische Eindrücke von Gott bekommen. Gott hat uns prophetisch Menschen gezeigt, die wir dann auf der Straße getroffen haben. Menschen wurden berührt durch Gebet, haben Heilung erlebt. Menschen haben das Evangelium verstanden, sind umgekehrt. All diese Dinge, die haben uns alle ermutigt, oder? Also ich weiß so, die Zeugnisse, die ihr erzählt habt und so, Bruno, muss ich gerade denken, der sitzt gerade so vor mir, der hat richtig gesprüht vor Leidenschaft und hat von seiner Frau geschwärmt, was sie da getan hat und die Jugendlichen mutig gesehen hat, ins Evangelium verkündigt und so. Ja, das ist eine Erfahrung, Gott erlebt und das stärkt den Glauben, oder? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Kirche sind, wo der Glaube praktisch wird, ne? Wo Nachfolge praktisch wird und wo es nicht einfach nur was Theoretisches bleibt, wo man sonntags drüber redet. So. Und ich möchte mit euch heute über 4 Prinzipien sprechen, die uns helfen, unseren Glauben zu entwickeln oder wie unser Glaube zum Wachstum kommen kann. Und die Sarah wird gleich einen Bibeltext lesen, aber ich möchte euch kurz noch den Kontext, also den Zusammenhang sagen, in dem dieser Text steht. Und zwar das Volk Israel war ja 400 Jahre in Ägypten als Sklaven, ja, gefangen quasi. Ne? Und dann hat Gott diesen Mose berufen, der am Anfang gar keinen Glaube hatte. Und nachher am Schluss hat er Glaube und hat sogar das Meer geteilt. Er hat diesen Mann berufen, das Volk aus der Gefangenschaft herauszuführen. Eigentlich dorthin, was Gott immer für sie schon hatte, dieses verheißene Land, das Land Kanaan, was sie ihnen versprochen hatte. Und dann aufgrund von verschiedenen Umständen, vor allem auch aufgrund von Unglaube, mussten sie ja 40 Jahre in dieser Wüste umherirren, obwohl es eigentlich ein Marsch war, man sagt ungefähr von einer Woche. Eine Woche bis 10 Tage war das ein Fußmarsch, wie sie eigentlich in das verheißene Land gehen konnten. Aber sie waren 40 Jahre unterwegs, weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott sie jetzt quasi auch in dieses Land führt, weil es da Riesen gab und Menschen, die einfach viel Einfluss hatten und ja, befestigte Städte hatten. Genau, und dann ist Mose gestorben, er durfte auch nicht mehr in dieses Land und sein Nachfolger war dann wer? Wer weiß, wer war der Nachfolger von Mose?
Josua,
genau. Gott hat dann Josua berufen und hat gesagt, ey, mit dir will ich jetzt das erfüllen, was ich schon lang vorausgesagt habe, nämlich mein Land in, mein Volk in dieses Land zu führen, was ich für sie ja, vorbereitet habe. Und die Sarah wird uns jetzt, oder musst du sagen, Kylie? Nee, okay, Sarah liest uns jetzt aus Josua 5, Kapitel 13, Entschuldigung, Josua 5, Vers 13 bis Kapitel 6, Ende, also 27, den Text.
Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er, ich bin der Anführer der Herrscharen des Herrn und ich bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Fragte er. Der Herrführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua, ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll 6 Tage lang geschehen. Dabei sollen 7 Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen und am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Josua rief die Priester zusammen und sagte zu ihnen, nehmt die Bundeslade. 7 Priester sollen mit je einem Widderhorn vor ihr hergehen. Dann befahl er dem Volk, umrundet die Stadt. Die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Nachdem Josua zum Volk gesprochen hatte, machten sich die 7 Priester mit den Widderhörnern in der Gegenwart des Herrn auf den Weg. Während sie gingen, bliesen sie die Hörner. Die Bundeslade des Herrn folgte ihnen. Vor den Priestern, die ununterbrochen die Hörner bliesen, gingen die bewaffneten Krieger und das Volk folgte der Lade. Schreit nicht! Ja, redet nicht einmal, befahl Josua. Ich will keinen Ton von euch hören, bis ich euch befehle zu schreien. Dann schreit. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen. Danach kehrten alle zurück und verbrachten die Nacht im Lager. Am nächsten Morgen stand Josua früh auf und die Priester trugen wieder die Lade des Herrn. Die 7 Priester mit den Widderhörnern gingen vor der Lade des Herrn und bliesen ununterbrochen ihre Hörner. Vor den Priestern mit den Hörnern marschierten bewaffnete Krieger und das Volk folgte der Lade des Herrn. Die ganze Zeit wurden die Hörner geblasen. Am 2. Tag umrundeten sie die Stadt einmal und kehrten ins Lager zurück. Und so machten sie es 6 Tage lang. Am 7. Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art. 7-mal. Nur an diesem Tag gingen sie 7-mal um die Stadt herum. Während der 7 Umrundungen, als die Priester ins Horn bliesen, befahl Josua dem Volk, schreit, denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Als ein Opfer für den Herrn soll die Stadt und alles, was darin ist, bis auf den Grund zerstört werden. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen am Leben bleiben. Denn sie hat unseren Kundschaftern Unterschlupf gewährt. Ihr dürft euch nichts von dem, was zur Vernichtung bestimmt ist, nehmen. Sonst gebt ihr euch und das Lager Israels der Vernichtung preis und stürzt es ins Unglück. Alle Gegenstände aus Silber, Gold, Kupfer oder Eisen sind dem Herrn geweiht und müssen in seine Schatzkammer gebracht werden. Die Priester bliesen die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie so laut sie konnten. Da stürzten die Mauern Jericho zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Alles, was darin war, Männer und Frauen, Junge und Alte, Rinder, Schafe, Ziegen und Esel, alles wurde vernichtet. Zu den beiden Kundschaftern sagte Josua: Geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre ganze Familie heraus, wie ihr versprochen habt. Die jungen Männer, die die Stadt ausgekundschaftet hatten, gingen hinein und holten Rahab und ihre ganze Familie, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alle anderen Verwandten. Sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Danach brannten die Israeliten die Stadt vollständig nieder. Nur die silbernen, goldenen, kupfernen und eisernen Gegenstände wurden in die Schatzkammer des Herrn, des Hauses des Herrn gebracht. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Damals sprach Josua folgenden Fluch aus: Verflucht sei vor dem Herrn jeder, der es wagt, die Stadt wieder aufzubauen. Wenn er den Grundstein legt, soll sein ältester Sohn sterben. Wenn er die Tore errichtet, soll er seinen jüngsten Sohn verlieren. So war der Herr an Josuas Seite und er wurde im ganzen Land berühmt.
Danke, Sarah. Ja, wir danken dir, Jesus, für dein Wort, für die Bibel, und ich bete, dass du uns jetzt Offenbarung schenkst, dass wir Dinge lernen, Prinzipien verstehen, die uns helfen, wirklich ein Leben zu leben, das wirklich von Glaube und von Sieg gekennzeichnet ist. Amen. Ja, diese Geschichte, wahrscheinlich hat der ein oder andere sie schon gehört von euch, vor allem von denen, die wahrscheinlich schon in dem Kindergottesdienst in der Sonntagsschule früher waren. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Und ja, eine längere Geschichte. Und ich möchte euch vier Prinzipien, wie gesagt, zeigen, die ich aus der Geschichte entdeckt habe, die mit dem Thema Glaube zu tun haben. Wie wir unseren Glauben wirklich aufbauen können. Und das erste Prinzip ist, kenne Gottes Willen. Also kenne Gottes Willen. Und wir lesen hier in Vers 2, der Herr sprach: Ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Also dieser Engel, der kam zu Josua und hat ihm genau das gesagt. Er hat ihm gesagt, was ist Gottes Willen, dass diese Stadt erobert wird. Und das ist quasi so wie das Tor in dieses verheißene Land dann hineinzugehen. Und Josua hatte das quasi durch den Engel, Engel sind ja Botschafter quasi von Gott gehört, also es war ein Botschafter, der ihm diesen Willen Gottes gezeigt hat, und er wusste es aber auch schon von Mose. Durch Mose, von seinem Vorgänger, hatte er auch gewusst, Gott möchte dieses Land quasi Israel zurückgeben, und Mose wusste, dass Gott dieses Land ihnen schon gegeben hat. Interessant ist, dass es da heißt, er hat die Stadt schon in ihre Hand gegeben, also das war für Gott irgendwie schon ein Fakt, aber für die war es eine ganz andere Situation, weil die Umstände waren ganz anders. Da war eine Stadt mit einer riesen Mauer drumherum und mit verschlossenen Toren. Das war ja wahrscheinlich gefühlt wie so eine nicht einzunehmende Festung, ne? Da standen sie da davor. Und ich meine, das Volk Israel war jetzt kein ausgebildetes Kriegsvolk. Die kamen aus 40 Jahren Wüste mit denselben Schuhen und denselben Klamotten, hatten vielleicht ein paar selbstgebastelte Waffen, aber die waren ein einfaches Volk und standen dann vor diesen riesen Mauern und mussten dann quasi sich entscheiden: Vertraue ich dem, was ich sehe, also dieser Unmöglichkeit, oder stelle ich mich auf die Wahrheit, auf das, was Gott gesagt hat, dass er diese Stadt eigentlich schon in ihre Hand gegeben hat. Und ja, was können wir daraus lernen oder wie können wir das auf unser Leben übertragen? Und ich persönlich habe für mich gedacht, es ist enorm wichtig, dass wir den Willen Gottes kennen für unser Leben, dass wir Gottes Zusage und seine Verheißungen kennen. Und genau deswegen haben wir auch das Wort Gottes. Gott hat all diese Dinge aufschreiben lassen, damit wir kennen und wissen, was sein Wille ist. Und deswegen ermutigen wir euch immer, ja, wirklich mit diesem Wort wirklich zu leben und täglich darin zu lesen. Das ist so entscheidend. Wenn wir nicht wissen, was Gott sagt, was sein Wille ist, dann haben wir keine Orientierung. Und deswegen, Gottes Willen zu kennen, hängt ganz viel damit zusammen, ob wir Gottes Wort lesen. Ob wir seinen Willen suchen. Ich weiß auch nicht, ihr habt wahrscheinlich auch manchmal Fragen in eurem Leben. Was will Gott? Wie geht's weiter? Wie soll ich mich entscheiden? Und auch da ist es so wichtig, dass wir sagen, ich schaue in Gottes Wort. Gott hat einen Wille. Gott weiß, Gott hat einen Weg für verschiedene Situationen. Und dass wir wirklich in Gottes Wort nach Wegweisung und nach seinem Willen suchen. Und auch, dass wir die Bibel auswendig lernen, Verse lernen. Ihr habt jetzt schon so ein paar Sachen zitiert. Es ist enorm wichtig, dass wir wirklich auch das Wort Gottes in unserem Herzen tragen. Noch können wir es jederzeit nachschlagen und lesen, aber auch Gottes Wort zu lernen, auswendig zu lernen, Bibelstellen, ist enorm wichtig, um Gottes Willen wirklich auch in unserem Leben zu kennen. Wenn du weißt, zum Beispiel, dass Gott sagt, ich bin der Arzt, dann kannst du Gott danken und sagen, hey Gott, danke, dass du mein Heiler bist, ne? Wenn du krank bist. Oder wenn du weißt, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen, dann kannst du beten und sagen, Gott, ich danke dir, dass du meinen Nachbarn erretten willst. Ne? Oder wenn du weißt, dass Jesus deine Kraft ist, dann kannst du morgens, wenn du aufstehst, sagen, auch wenn du dich schwach fühlst, danke Jesus, dass du meine Kraft bist. Ne? Ich habe heute Morgen wo ich ins Büro gegangen bin, habe ich erstmal gesagt, Gott, danke, dass du mir einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit geschenkt hast. Und da bitte ich nicht drum, sondern du hast es gemacht, weil das ist der Geist Gottes, der in mir lebt. Und ihr merkt schon, wenn wir Gottes Willen kennen, wenn wir sein Wort kennen, dann hat es enorme Kraft und Auswirkungen und gibt uns Klarheit, auf welchen Weg wir gehen sollen. Ein zweites Prinzip, was ich hier aus diesem Text sehe, ist, tue, was Gott sagt, mit Glauben. Also das zu tun, was Gott sagt, ist enorm wichtig. Also hat was mit Gehorsam zu tun und oft ist es auch eine Frage von Glauben, ne? Weil ich was tun muss, wo Gott mich herausfordert. Und hier heißt es in Vers 11, und so wurde die Lade, also die Bundeslade des Herrn, jeden Tag einmal um die Stadt getragen, dann kehrten alle zurück und verbrachten die Nacht im Lager. Also das ganze Volk hat getan, was Gott zu ihnen gesagt hat. Das waren ja über 1 Million Leute, muss ich mal vorstellen, dann noch ein bisschen Vieh und ihre Zelte und ihre Klamotten. Und die sind dann wirklich um diese Stadt herumgezogen. Einmal die ersten 6 Tage. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, da gab es so den einen oder anderen, der dachte, was machen wir eigentlich für einen Quatsch? Also welche Logik bitte ist da drin? Wir laufen um die Stadt rum, dürfen nicht mehr miteinander reden, müssen nix, mucksmäuschen still sein. Glaubt ihr etwa, dass das die Leute da in Jericho beeindruckt? Also ich stelle mir das so vor, die saßen da oben auf den Stadtmauern und haben die ausgelacht, haben wahrscheinlich nur irgendwas runtergeworfen, haben sie irgendwie noch ein bisschen provoziert und haben sich total lustig gemacht. Vielleicht nicht am ersten Tag, aber dann am zweiten oder am dritten oder vierten oder fünften oder sechsten, wo die dachten, sind die eigentlich bescheuert da unten, die laufen um unsere Stadt? Was wollen die eigentlich? Also ich glaube, die hatten ganz schön sich da, haben gespottet und haben sich über sie lustig gemacht. Aber das Volk hat dem vertraut, hat geglaubt, was Gott gesagt hat und hat das umgesetzt, ganz treu. Und sind sie Tag für Tag um diese Stadt gezogen. Ich denke, bei uns ist es auch manchmal so in unserem Leben, dass wir dass Gott vielleicht Dinge von uns möchte, wo wir gar nicht so ganz den Sinn drin sehen. Ich musste auch an den Vers denken, in Sprüche 3, Vers 5, da heißt es ja, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich denke, ich merke das bei mir ganz schnell, wenn, dass ich mit meinem Verstand versuche, Sachen zu beurteilen und abzuwägen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und bin sehr schnell von meiner Logik irgendwie beeinflusst und vielleicht manchmal gar nicht so stark von dem, was Gott zu mir sagt oder was der Heilige Geist mir zeigt. Und da möchte ich mich und auch euch herausfordern, dass wir Gott wirklich Chef sein lassen in unserem Leben. Dass wir seinen Plänen folgen und nicht unseren eigenen Überzeugungen. Das, was wir glauben, was Sinn macht, was logisch ist. Und dazu gehört für mich auch zu lernen, Gottes Stimme zu hören. Ja? Der Heilige Geist ist einer, der uns Impulse gibt und der uns zeigen will, was wir tun sollen. Und da auch aktiv wirklich zu beten und zu fragen, hey Gott, was ist dein Plan für die Situation? Was ist dein Wille? Was soll ich tun, damit mein Nachbar Jesus kennenlernt zum Beispiel? Und dann auf der anderen Seite auch zu sagen, ich bin gehorsam, ich tue das dann auch, kostet es, was es wolle. So, ne? Also in dieser Situation war das, habe ich schon gesagt, wahrscheinlich ziemlich peinlich und demütigend für dieses Volk. Und wahrscheinlich Tag für Tag kam es sich ein bisschen blöder dabei vor, immer dasselbe zu tun, was eigentlich menschlich gesehen unlogisch ist und überhaupt keinen Sinn macht. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass Gott auch von uns Dinge fordert, die irgendwie ein Stück demütigend sind. Ja? Das kostet uns so ein bisschen was, das geht gegen unseren Stolz. Ich weiß nicht, wie es euch ging auf der Straße, aber für mich ist auch immer eine Überwindung, dann Leute anzusprechen und zu sagen, was weiß ich, ich würde mit dir gerne mal über Jesus reden oder wie auch immer man den Einstieg findet. Aber da sterbe ich immer so ein bisschen drin. Das demütigt mich immer so ein bisschen, weil ich immer denke, eigentlich fühle mich da nicht so wohl dabei. Ne? Oder noch schlimmer ist es manchmal, wenn dann Leute einem ganz blöd kommen und einen so abfertigen und sagen, hör auf mit dem Quatsch, lass mich in Ruhe und so. Weiß ich, das ist manchmal schon irgendwie demütigend so. Aber das ist okay und das gehört auch dazu. Und das ist manchmal auch ein Prozess, der wichtig ist, wo Gott mit uns geht, weil wir dadurch einfach auch verändert werden. Diese Menschenfurcht abzulegen, ne, ist ein großes Thema, glaube ich, bei uns allen. Bei mir ist es auf jeden Fall ein großes Thema. Und da ist von Paulus immer wieder so ein Vorbild. In Galater 1, Vers 10, da sagt Paulus, wollte ich noch Menschen gefallen, so wäre ich Christi Diener oder Christi Knecht nicht. Paulus ist sich wirklich, glaube ich, komplett gestorben. Und deswegen hat er auch diese Kühnheit, wir sehen das in der Apostelgeschichte oder haben es gesehen, an jedem Ort das Evangelium zu predigen, egal ob er eine Schnauze kriegt, ob er ins Gefängnis geht, wie auch immer die Reaktion ist. Er sagt, er wollte, das ist auch genial, in der Apostelgeschichte 20 bis 24, da heißt es, dass er sein ganzes Leben eigentlich niedergelegt hat und nur noch mit diesem Ziel lebt, Christus zu gefallen und das Evangelium weiterzugeben. Also so eine Demut, Dinge zu tun, die vielleicht jetzt nicht so schön waren oder die menschlich gesehen erfolgreich aussehen. Und das glaube ich auch, wie gesagt, hier an dem Volk Israel können wir lernen, den zweiten Punkt, wenn Gott von uns was möchte, dass wir da wirklich treu sind und glaubensvoll einfach dann auch das tun, was Gott uns zeigt. Also ich wiederhole mal kurz. Das erste Prinzip war, wisst ihr es noch? Kenne Gottes Willen. Also alles beginnt damit, dass wir wissen, hey, was will denn Gott? Und das zweite war dann?
Tue, was Gott sagt mit Glauben.
Genau, tue das, was Gott sagt mit Glauben. Und das dritte ist, bleib dran. Und zwar bis der Durchbruch kommt. Ich glaube, das sehen wir alle hier in dieser Geschichte. Ich habe es gerade schon gesagt, am ersten Tag ist nichts passiert, am zweiten Tag ist nichts passiert, am dritten Tag ist nichts passiert. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, einmal gebetet, nichts passiert, zweimal gebetet, nichts passiert, dreimal gebetet, nichts passiert. Und dann kommt die große Frage, macht es überhaupt Sinn? Ja, hört mich Gott? Habe ich zu wenig Glaube? Was auch immer. Und dann beginnt das so ein bisschen. Und ich glaube, dem Volk Israel, wie gesagt, denen ging es genauso. Und wenn ich mich da so reinversetze, dann denke ich, also echt krass, was Gott da ihm zugemutet hat. Also bei dieser Hitze, diese 1 Million da um diese Stadt 6-mal zu führen. Aber er wollte einfach dort den Glauben von ihnen auf die Probe stellen und den Glauben prüfen. Und das Volk hat mitgemacht. Und zwar so lange, bis der Durchbruch kam. Und Ja, was können wir aus dieser Situation lernen oder aus dem Vorbild eigentlich da vom Volk Israel? Und zwar, bleibt dran, wenn scheinbar nichts passiert. Bleibt dran, wenn scheinbar nichts passiert. Und ich sage extra scheinbar, weil ich glaube, das ist oft unser Problem, dass wir immer auf das Sichtbare schauen, aber ja gar nicht sehen, was im Unsichtbaren passiert. Wir haben gerade vorher gesungen, Waymaker, auch wenn ich es nicht sehe, wirkst du her. Ne? Das ist Leben im Glauben. Zu glauben, aber wenn ich nichts sehe, wirkst du her. Wenn du für jemanden betest auf der Straße und er sagt, meine Schmerzen sind nicht weg, trotzdem zu glauben, dass Gott diese Person auf irgendeine Art und Weise berührt hat und sie eine Erfahrung mit dieser Person hatte, was du vielleicht jetzt so nicht sehen kannst, weil sein Fuß ist immer noch krank. Ne? Und ich weiß nicht, an welche Situation du da vielleicht denkst du daran, an eine Krankheit, die du schon viele Jahre hast, einen neuen Job, wo du sagst, ich sehe mich danach und ich habe jetzt so lange gebetet, aber es ist nichts passiert. Oder ja, dein Ehepartner ist ungläubig und du betest seit Jahren, dass er Gott kennenlernt. Was auch immer, es gibt so viele Situationen, denke ich, in unserem Leben, wo wir uns auch so fühlen, Gott hat irgendwie was gesagt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da kommt kein Durchbruch, da passiert nichts. Ich trete irgendwie immer auf derselben Stelle. Und ich möchte dich da ermutigen und auch mich, dass wir so sind wie das Volk, das gesagt hat, Gott hat das gesagt und wir halten dran fest. Er hat die Stadt schon in unsere Hand gegeben. Also das ist Vergangenheit, das ist eigentlich schon passiert. Ich halte fest an Gottes Verheißung. Und es ist so gut, wenn wir uns Gottes Verheißung dann immer wieder aufschreiben oder die zitieren und uns immer wieder bewusst machen, hey, Gott hat es versprochen und was er verspricht, das hält er auch. Und wisst ihr, was ich immer mehr merke, aus eigener Erfahrung, diese Zeiten des Wartens, die fühlen sich total blöd an und wir hassen die alle, oder? Das ist so, wenn du in den Urlaub fährst, die Reise dahin ist so mühsam und anstrengend. Wir sind mit unseren Kindern da so viel gefahren im Urlaub und es war so anstrengend, weil die Kinder immer so, wenn sie endlich da und es ist zu heiß und ist so eng und ich habe keine Lust und ich will raus und so. Ne? Und irgendwie, eigentlich freut man sich auf den Urlaub und will eigentlich schon da sein, aber der Weg dahin ist irgendwie anstrengend und nervig. Und und ich glaube, dass Gott das genau diese Dinge auch in unserem Leben zulässt, weil diese Dinge wichtig sind. Diese Reise oder der Weg zum Ziel ist der pädagogische Weg, den Gott mit uns geht, weil da lernen wir die Dinge, die wichtig sind. Ja? In dieser Situation wird unser Glaubensmuskel, der wird da trainiert und gestärkt, weil wir immer wieder festhalten und sagen, ja Gott, ich vertraue dir und ich bleibe dran. Ja? Und ich gebe nicht auf. Und wirklich dieses Gott wirkt schon im Verborgenen und Gott wird durchkommen. Diese Gewissheit zu haben und dann einfach dran zu bleiben. Und Jakobus schreibt es ja auch, ne? Freut euch, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geführt werdet, weil dann euer Glaube sich bewährt. Ne? Aber wann bewährt er sich? Erst, wenn man durch die Prüfung durchgegangen ist. Ne? Das ist Gottes Pädagogik, das ist Gottes Weg, wie unser Glaube gestärkt wird. Also ich brauche null Glaube, wenn ich jetzt sage, ein gutes Beispiel jetzt, also wenn ich einmal bete und es passiert sofort, da brauche ich ja einen Glaube, der ist ja so winzig, ne? Weil ich sehe ja sofort das Ergebnis, das ist einfach, ne? Aber du brauchst einen großen Glaube, wenn du Jahre für was betest, bis der Durchbruch kommt. Und genau weil Gott ja möchte, wir haben gesagt, der Glaube ist eine dynamische Kraft in unserem Leben, dass dieser Glaube erbaut wird. Deswegen gibt es auch Zeiten, wo wir warten müssen, wo wir festhalten lernen, bis der Durchbruch kommt und damit unser Glaube wirklich gestärkt wird. Und wisst ihr, was für mich in dieser Phase die größte Herausforderung ist? Vielleicht mal ein Beispiel, ich habe ja mit 34 geheiratet. So, ich habe so viele Jahre gebetet für eine Frau. Und mit Aufs und Abs und Frustration und Gott anklagen und denken, das macht alles gar keinen Sinn und jetzt nehme ich mir einfach irgendeine und egal und wie und was, ihr kennt vielleicht so einen Prozess. Durch so einen Prozess bin ich gegangen und eins habe ich gelernt, was Gott am meisten ehrt, ist die Haltung, die wir in den Zeiten des Wartens haben. Und da gibt es gerade so ein cooles Lied von Maverick City, da heißt es, die sagen, and while I'm waiting, genau, so heißt es, and while I'm waiting, I'm still praising. Und da dachte ich, das hat mich so angesprochen, das Lied, weil diese Haltung zu haben im Warten, da wo nichts geht, wo es einfach nur anstrengend ist, wo es mühsam ist, ja, durch die Wüste bei Hitze zu laufen und das Zeug zu schleppen und du siehst gar kein Ergebnis, in dieser Phase eine Haltung des Dankes und des Lobes zu haben, das ist wirklich Anbetung. Und das möchte ich lernen, Gott zu preisen, zu sagen, Gott, du bist gut, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich nichts sehe, das ist, glaube ich, wirklicher Glaube und das ist das, wo Gott uns hinführen möchte. Dass wir wirklich in solchen Situationen eine gute Haltung haben und nicht anfangen zu jammern, zu motzen, zu klagen, Gott Anschuldigungen zu machen oder so. Das ist so das Fleisch in mir, merke ich, aber das ist nicht der Geist. Der Geist, der vertraut und der ehrt Gott, für den der ist, auch in Situationen des Wartens. Genau, und das vierte Prinzip, das letzte, bin ich gleich am Ende, ist, überlasse Gott das Wie und das Was. Ich lese gerade nochmal die Verse, da heißt es, am siebten Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art siebenmal. Nur an diesem Tag gingen sie siebenmal um die Stadt herum. Die Priester bliesen die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie so laut sie konnten, da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Was? Also, was ist denn das für eine Story? Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt glauben könnt, also dass es wirklich passiert ist. Ich meine, heutzutage historisch-kritische Methode, die glauben sowieso gar nicht mehr, dass diese Geschichte real war, sondern man glaubt, das ist einfach nur so eine bildliche Sprache und will uns irgendwie was zeigen. Ich glaube, das ist wirklich passiert. Und wie kann sowas passieren? Ich meine, ich stelle mir das einfach so vor, als die geschrien haben, hat Gott irgendwie da ein Erdbeben geschickt und dann ist halt dort die Mauer eingefallen und so war das Problem gelöst. Menschlich unmöglich, oder? Dass so eine Mauer einfach einfällt und dass so ein Volk eine Mauer überwindet. Aber Gott hat es gemacht, weil Gott einfach Gott ist. Und das lehrt uns und mich persönlich einfach auch wieder eine Sache, dass Gott den Zeitpunkt hat und auch die Strategie oder die Art und Weise. Jeder hat immer so seine Ideen, oder? Ich hatte auch mal eine Idee, wie ich meine Frau kennenlernen. Bin zu ganz vielen christlichen Konferenzen gefahren. Ich war mal kurz bei so einem christlichen Partnervermittlungsdings mal angemeldet. Und ich hatte immer so meine Ideen, ah ja, und jetzt gehe ich zu der Konferenz und da treffe ich sie bestimmt oder ich mache den Urlaub auf der christlichen Freizeit. Was auch immer, man hat so seine Pläne und seine Wege und denkt, ja, so wird es dann schon laufen, ne? Aber Gott hat einen ganz anderen Weg und ich habe sie dann getroffen auf eine Art und Weise und wo ich es eigentlich nie erwartet hatte. Und so ist irgendwie Gott. Gott hat die Kontrolle und das müssen wir akzeptieren. Und die Frage ist, lebe ich im Glauben und sage, ja Gott, ich vertraue dir und ich stehe auf dem, was du sagst, aber wie du das erfüllst und zu welchem Zeitpunkt, das überlasse ich dir. Und in diesem Prozess will ich lernen, meinen Glauben aufzubauen und festzuhalten und eine gute Haltung zu bewahren. Das finde ich mega herausfordernd. Und wie gesagt, ich glaube, dass das einfach Gottes Weg ist, wie er unseren Glauben trainiert, wie unser Glaubensmuskel gestärkt wird und aufgebaut wird. Ich habe hier so eine Kernaussage jetzt mal aufgeschrieben und wenn du nichts mitnimmst, dann nimm die mit. Gott sucht Menschen mit Glauben, um mit ihnen seinen Willen auf dieser Erde zu vollbringen. Gott sucht Menschen mit Glauben, um mit ihnen seinen Willen auf dieser Erde zu vollbringen. Und ich habe das gerade vorher noch versucht, ein bisschen zu veranschaulichen. Wir kamen das gestern von der Hochzeit und ich war so schlecht in allem vorbereitet. Aber ich möchte es euch kurz mal versuchen mal, zu veranschaulichen. Ich habe hier so, was ist das hier? Wer kann das erkennen? Das Ding hier. so ein kleiner Batterieblock. Ja, es sind drei Akkus, die da drin sind. Ich könnte sagen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zufällig jetzt drei. Ich habe nichts anderes schnell gefunden im Keller. Also das ist die Energiequelle hier. Das ist die Kraftquelle. Und wir sagen, das ist Gott. Ja? Und hier dieses Licht da vorne, das ist quasi der Wille Gottes, was Gott tun will. Ja? Das ist quasi der Verbraucher, das ist Gottes Wille. Und das ist Gottes Plan, was er eigentlich vorhat. Ne? Aber das Ding funktioniert nur, wenn es ein Kabel gibt, was quasi die Energiequelle mit hier jetzt mit diesem Licht verbindet. Ja? Und das Kabel bist quasi du und ich. Und es sind Menschen, die im Glauben handeln. Und wisst ihr, was krass ist? Gott macht sich abhängig von Menschen. Gott macht fast nichts auf dieser Erde einfach so, sondern er sucht immer nach Menschen, die sich rufen lassen und die dann im Glauben das tun, was er sagt. Von der ersten bis zur letzten Seite. Und man sieht immer Menschen, die keinen Glauben hatten, die konnte Gott nicht gebrauchen, um seinen Willen zu tun. Und dann konnte er es auch nicht tun. Aber dann hat er gesucht, einen neuen, ja, der bereit war. Ja. Fängt an bei Noah, baut eine Arche, Mose, der das Volk rausführt und so weiter. Gott, Jesus konnte keine Wunder tun, weil die Leute keinen Glauben hatten. Und das ist genau das. Wenn hier die Verbindung da ist, wenn Gott einen Mensch findet, der ihm glaubt, ihm vertraut und es tut, was er sagt, dann gibt es ein Ergebnis, dann kommt Gottes Wille durch, dann leuchtet hier dieses Licht. Und für mich war das so ein gutes Bild, weil wir ja immer wieder über das Thema Glaube sprechen und darüber nachdenken und welche zentrale Rolle wir eigentlich da drin spielen, in diesem Thema. Ist ja, Gott macht nicht einfach hier sein Ding und kommt da ans Ziel, sondern Gott hat sich abhängig gemacht von Menschen, die sagen, ich folge dir, ich vertraue dir und ich stelle mich dir zur Verfügung. Vielleicht ein Beispiel auch. Gott möchte ja diese Welt an sein Ziel bringen, aber er kann es nur, wenn wir das tun, was er sagt, und zwar das Evangelium zu allen Völkern bringen. Gott sitzt da oben im Himmel und wartet ab, bis wir uns von ihm gebrauchen lassen und bereit waren, wirklich zu allen Völkern, zu allen Ethnien, zu allen Stämmen und Sprachen zu gehen und ihm das Evangelium zu bringen. Es ist Gottes Wille, es ist Gottes Ziel, aber er gebraucht wieder Menschen und macht sich von uns abhängig, damit das real wird. Und das finde ich krass, dass Gott ja, abhängig ist von Menschen, die im Glauben das tun, was er sagt, damit er an sein Ziel kommt. Ich möchte mal den Vers nochmal zum Schluss sagen, aus Hebräer 11,1, weil ich finde, der sagt das, bringt es gut zum Ausdruck. Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht. Wisst ihr, eine feste Zuversicht ist wirklich was, wo man wirklich ja, ganz tief innerlich spürt, ja, das wird so kommen, das ist so, da halte ich fest. Auf das, was man hofft, ne? Man hofft auf was, was man ja noch nicht gesehen hat, ja. Sie haben auch gehofft, dass die Mauer einfällt. Und dann ein Nicht-Zweifeln. Ja, ein Nicht-Zweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Und da geht es mir manchmal so, die Ewigkeit, keiner hat sie gesehen, das Leben bei Gott, das Leben nach dem Tod. Aber da wirklich voller Glaube zu leben, sagen, ich zweifle da null dran, dass wenn ich sterbe, dass ich in die Ewigkeit gehe. Ich sehe es ja nicht, aber ich habe so eine feste Zuversicht. Ich habe so einen festen Glauben und ich zweifle nicht, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehen kann, dass es die Realität ist und dass es kommen wird. Ja, ein Glaube, der Gott in Bewegung setzt. Jetzt versteht ihr vielleicht ein bisschen besser das Thema. Unser Glaube ist der Faktor, der Gott in Bewegung bringt und Gott durchkommen lässt in den verschiedenen Situationen. Ich möchte jetzt gern eine kurze Anwendung machen für uns.